Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Udo.
Hallo.
Mit dem Robert.
Hallo.
Und mit meiner Wenigkeit, dem Sven. Und seid ihr gut ins Jahr gekommen?
Ja, mit so diesem und jenem und mit so. Ich hatte auch fast mit einem Hack zu tun gehabt. Und weil wir gerade über das Thema Hack sprechen, nicht alles, was ein Hack ist von WordPress, ist auch ein Hack von WordPress. Stellt einfach sicher, dass eure alten Benutzer auch aus dem System entfernt werden. Sonst seid ihr quasi wie das US State Department und wundert euch, warum eure Seiten sich verändern.
Ah, okay. Die Seite wurde gehackt?
Wenn du halt keine Ahnung hast und halt siehst, dass die US State Department Seite mit WordPress ist und dann quasi sich Inhalt auf der Seite ändert, von außen sieht das dann so aus, als wenn, da hat sich jemand reingehackt. Und dann würde ich halt sagen, je nachdem, was da für Plugins laufen. Es war dann doch quasi ein ehemaliger User dort, der dort nicht entfernt wurde. Deswegen auch der Hinweis, es gibt auch sowas wie User-Verzeichnisse, wo man sich quasi an Windows anmeldet, dem Domain quasi das an WordPress anbinden kann. Das geht alles. Und die User löschen kann. Das ist alles möglich, man muss es halt auch nur machen.
Und wie kommst du jetzt darauf in Bezug auf Silvester oder aufs neue Jahr?
Ja, weil ich halt auch mit einem Fall zu tun hatte, wo halt ein Kunde zu uns kam und halt nicht so tollen Code hat von der ehemaligen Agentur. Völlig überraschend, ne? Die Plugins sind schuld. Da ist es halt jetzt nur so mal, weil das Thema aufkam mit dem dass halt Seiten quasi gehackt wurden und gestern quasi, also jetzt mein gestern, ne, also nicht von eurem Hörgestern, sondern mein gestern, war halt, dass die Leute auf Twitter von WordPress schreiben, State Department gehackt, und ich so, was? Warum? Wer? Was? Eine Lücke? Zero Day? Oh mein Gott! Und dann quasi liest du nach und denkst dir halt, okay, nee, gut, es ist quasi. Es ist halt so schön einfach auf WordPress, wir haben halt Leute auf WordPress umgehackt gesagt, so, ja, das System ist schlecht. Und es war halt doch im Endeffekt nur ein quasi unsicheres System, weil der Admin gepennt hat.
Joa.
Ja, das System hätte ja von selbst erkennen können, dass der nicht mehr da ist. Also wirklich, das wäre ja nur das Mindeste gewesen.
Ja, WordPress könnte man ein bisschen, ne, also da könnte man ein bisschen aufholen, ne? Also geht das ja nicht.
Ja, deswegen bindest du es einfach an deine Anmeldedomäne an und dann, wenn du den User quasi bei dem anderen System überall rauswirfst, dann weiß WordPress das auch.
Gut, wo wir beim Jahr 2021 waren und den Jahreswechsel, da war im letzten Jahr noch ein bisschen was los. Der Matt Mullenweg, der hat sich nochmal geäußert und zwar in der State of the World.
Ja, das übte übliche. Der übliche Schaulaufen, was alles so Tolles Neues ist. Aber vielleicht hat der Udo was Schönes gefunden drin.
Na, ich weiß nicht. Ich habe es mir angehört. Das war ja diesmal nicht beim WordCamp US. Das gab es ja nicht, sondern separat war groß angekündigt worden. Ich habe es mir dann angehört und habe mich danach gefragt, warum hast du es dir angetan? Weil im Endeffekt, er hat nichts Neues angekündigt, sondern er hat nur vorgeschwärmt, wie toll es wird mit Full-Cut-Editing und so weiter. Aber es gibt keine feste Roadmap, nichts. Also von daher. So what?
Eine Roadmap gibt's schon. Das Problem ist halt, dass sowas wie Full-Cut-Editing halt unglaublich komplex ist und wir halt, wie gesagt, letztes Jahr noch nicht das liefern konnten und deswegen ist es halt so langweilig. Der Vorteil wird aber, dass das 21 quasi dann sehr schön wird, weil dann haben wir ja Full-Cut-Editing. Das heißt, dieses Jahr werden wir quasi richtig abgeholt. Was ich gut fand, ist, waren dass diesmal mehr Fragen und Antworten möglich waren und eben die Q&A am Ende quasi auch sehr spannend war, weil halt auch Leute aus verschiedenen Bereichen mit verschiedenen Backgrounds Fragen stellen konnten und besser als Matt auf der Bühne quasi die Fragen beantwortet, die, wo er nicht so hundertprozentig drinsteckt, konnten halt genau die Menschen die Frage beantworten, die halt da unglaublich tief in dem Thema drinstecken. Das war sehr interessant.
Also hat er die gar nicht alle selber beantwortet, sondern okay.
Genau, also wenn du dir vorstellst, du hast quasi eine Community-Frage, zum Thema quasi, wie können wir als Community und Interaktion untereinander und sowas von den übergreifenden Teams oder sowas, das wurde, glaube ich, von Milana gefragt, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann wurde das halt nicht von Matt beantwortet, der halt, sage ich mal, Product Owner, wenn man es, je nachdem, wie man sich das vorstellt, der halt quasi Product Owner ist, aber eben nicht im Tagesgeschäft zwischen den Teams quasi interagiert, hat diese Frage eben Josepha beantwortet, die halt exakt diese Rolle hat. Das heißt, da war es quasi viel besser und halt, da waren noch Community und ich glaube, Event-Fragen waren es, glaube ich, noch, die wurden von Andrea beantwortet. Das heißt, du hast genau von den Leuten oder von Matthias, wenn es um Gutenberg ging, das heißt, du hast da wirklich den Vorteil gehabt, den du halt hast durch eine andersartige Präsentation, eben nicht einer steht auf der Bühne und muss alle Fragen beantworten, was Matt sehr gut kann, weil halt einfach quasi dann sehr ins Allgemeine geht, hast du halt den Vorteil, dass du da wirklich jemand dir antwortet auf eine Frage vor allen Leuten, der halt, der oder die halt extrem tief im Thema steckt.
Macht ja vielleicht, also ich finde das gar nicht so schlecht, wenn man sowas auch eigentlich in Zukunft beibehält, weil ich muss ganz ehrlich sagen, zum Thema Community, da steckt der Matt ja nun wirklich nicht richtig drin. Also der hat ja wirklich eher mit dem Business-Teil zu tun. Da hat er auch bisher nicht so die, sag mal, so die glanzvollsten Antworten bisher gegeben. Von daher finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man dann ein paar Leute, vielleicht wenn es dann immer wieder live ist, dann auch mal mit auf die Bühne holt und dann die Leute dann
ja, ich kann antworten mich, lässt. Das erinnert mich ja, an diese. Das erinnert mich an die eine Szene aus WordCamp Europe, war das, glaube ich, wo jemand im Publikum was gefragt hat und Matt halt quasi geht halt auf der Bühne quasi nach, also für unserer Seite aus nach rechts, dreht sich quasi hin und fragt Andrea und Josepha diese Frage, die das beantworten. Er geht zurück und antwortet das der Person. Das war halt genau diese Reihendarstellung, was quasi, wenn es halt um Community und Events und irgendwas geht, wen fragst du da? Da ist halt Matt quasi als einfacher Startpunkt, quasi als Support Service Level 1 quasi, ne? Ist ja quasi super, weil er quasi das alles entgegennehmen kann und weil er auch eine Person ist, wo du sagen kannst, na, der muss es wissen, oder der muss zumindest wissen, wer es weiß. Und das ist halt sehr praktisch gewesen, weil halt auch dann hast du halt auch dort da gesehen, dass halt er sich quasi rückversichert bei Josepha und Andrea, wenn es halt irgendwas mit Community und Events und Zusammenarbeit Community ist, weil es halt das quasi unter der Flughöhe von Matt normalerweise ist.
Also bei seiner Rede über WordPress anscheinend wohl nicht wirklich was Neues. Ich meine, die vier Phasen kennen wir ja. Da gibt es wahrscheinlich keine Neuerungen, die jetzt WordPress-Funktionen betreffen. Da geht es jetzt erstmal dann weiter seinen Weg. Gab es bei der Q&A dann irgendwelche interessanten Fragen?
Ja, Phase 4 war mit Thema gewesen, das halt, wie sieht's denn aus mit Phase 4? Und da hieß es halt, das ist noch extrem, also dass die Leute denken halt, ich habe das halt damals als Phase 2, 3 und 4 in WordCamp US announced worden, habe ich ja noch am Abend noch mit Leuten geredet von den Chorleuten und die gesagt haben, sie denken gerade noch nicht mal über Mehrsprachlichkeit im Chor, das ist Phase 4. Denken sie überhaupt noch nicht mal drüber nach, weil das halt so weit weg von denen mental ist, weil sie erstmal quasi Full-Set Editing und das ganze andere Zeug machen müssen. Es waren halt verschiedene Leute, die halt Fragen gestellt haben wegen der Wichtigkeit von Mehrsprachlichkeit und dem ganzen Thema und da hat Matt halt auch gesagt so, ja, das gucken wir uns an, wenn wir näher an dem Thema dran sind und dass wir halt da wirklich da waren halt auch darum, was mit der Fallback-Sprache und sowas. Und da hat halt auch der Vorteil, da hat auch nicht Matt geantwortet, sondern jemand anderes, dass es halt sinnvoll wäre, falls jemand will, dass die Fallback-Sprache, ihr fragt euch jetzt gerade, was zum Henker ist das? Stellt euch vor, ihr habt quasi, ihr seid Österreicher oder Schweizer und eure Sprachdateien sind nicht vollständig korrekt oder nicht vollständig für eure Sachen übersetzt, dann fällt normalerweise WordPress zurück ins Englische, wenn es die Strings nicht hat, also wenn es die Übersetzung
nimmt formal Deutsch formal mit Sie und Deutsch normal mit Du.
Genau, das wäre schon ein härterer Switch, weil du dann quasi, dann wird's halt extrem Kuddelmuddel im Backend. Aber genau, wenn wir quasi dabei bleiben, wenn WordPress für eine Übersetzung keine Zeichenketten hat, dann fällt es normalerweise zurück auf die englische Übersetzung. Und mit dieser Lösung, mit dem Fallback, fällt es halt zurück auf die andere, auf die nächstmögliche Sprache. Und das wäre halt in dem Fall dann zum Beispiel vom österreichischen, vom schweizerischen Deutsch, wäre es halt dann quasi die deutsche Übersetzung. Und wenn da die Strings da sind, würden sie halt geladen werden. Und das ist halt, hat der Hansel auch gesagt, so, ey, schieb das rüber, lasst uns das gucken, ob wir das in den Chor aufnehmen. Das sind halt Sachen, die da quasi waren, aber Phase 4 selber ist halt für die wirklich mehr in der Zukunft, weil sie halt erstmal quasi noch die Full-Time-Editing plus die Kollaboration quasi umsetzen müssen.
Also gehen wir davon aus, wenn das weiter nach den Phasen geht und weiter so lange in die Zukunft geplant wird, dass der Matt auf jeden Fall keine State of the World mehr halten muss.
Nee, ich denke, wie gesagt, das Problem aktuell, was wir haben, ist, also nimm einfach mal Phase 3. Phase 3 ist Kollaboration in WordPress. Also Kollaboration, dass wir quasi wie in Google Drive in einem WordPress mit mehreren Leuten gleichzeitig an den gleichen Blöcken arbeiten kannst. Das ist für Leute, die jetzt gerade aktuell WordPress benutzen, klingt das fast wie Raumfahrt. Stell dir vor, du blockst nicht das Dokument, sondern Leute können an den Dingen arbeiten. Das ist jetzt nicht so gänsephysisch komplex wie Full-Set-Editing, weil Full-Set-Editing und die ganze Basis, die da Gutenberg legt, die ist eben die Basis von dem Ganzen. Und darauf aufbauend, Kollaboration ist kein Zwei-Jahres-Projekt mehr.
Ja,
deswegen wird das halt spannend, quasi wie schnell das dann, wenn wir quasi erstmal dieses Phase 2 Ding abgeschlossen kriegen, wie schnell wir dann die nächsten zwei Phasen umgesetzt kriegen. Und Mehrsprachigkeit im Chor, je nachdem, wie wir es umsetzen, kann das auch ganz schön heftig werden. Aber wie hieß es so schön, Mehrsprachigkeit im Chor, warum ist das Phase 4? Weil dafür gibt es aktuell schon Plugin-Lösungen. Das heißt, jeder, der aktuell Mehrsprachigkeit will, für den gibt es aktuell schon ein Tool und der Chor braucht das nicht unbedingt.
Gerade. Aber die können sich ja auch schon mal neue Geschäftsmodelle ausdenken, oder? So WPML und wie sie nicht alle heißen.
Ja, also da ist halt die Frage, was macht die Chor-Funktion? Also welche Basis legt die Chor-Funktion? Weil es wird ja auch weiterhin noch für Page-Builder ein Geschäftsmodell geben, je nachdem, was sie quasi machen, was der Blockeditor nicht kann. Und das gleiche gilt halt für die Mehrsprachigkeit. Du musst halt was machen, was der Chor halt nicht kann. Weil ich habe die Frage gestellt bekommen vor zwei Jahren auf einem WordCamp. Hey, was macht ihr mit eurem Mehrsprachigkeits-Plugin mit Phase 4? Und wir haben Enterprise-Unternehmen, also wir haben große Mittel- bis Enterprise-Unternehmen, die eben über länderbezogen quasi arbeiten, und wenn du halt quasi, wenn du das mal von einem europäischen Konzern denkst, dann macht's halt keinen Sinn, dass dir der französische Mitarbeiter in deiner deutschen WordPress-Umgebung rumspringt und dir halt Dinge verändern kann. Das wäre halt ganz cool, wenn der quasi in seinem kleinen französischen Bereich bleibt und dir halt nicht quasi in deinem deutschen System Dinge verändern kann. Das heißt, das ist halt das, was wiederum der WordPress-Core halt, oder was halt WPML so macht, weil du halt dann quasi, ne, dann hast du halt einen Zugang zu dem WordPress. Und das funktioniert halt quasi auf dieser Konzernebene mit den unterschiedlichen Seiten nicht mehr. Deswegen für unser Plugin ist das quasi jetzt nicht so groß das Problem. Für andere vielleicht schon, die quasi da eher Probleme kriegen. Aber ich denke, das ist ein Thema, das kann man halt in zwei Jahren nochmal besprechen, wie das aussieht. Weil aktuell ist es, wie gesagt, noch, wie es Matt auch gesagt hat, in der frühen Imaginierungsphase.
Ja, man muss jetzt auch sagen, weil du sagtest, da braucht man zukünftig kein State of the World mehr. So negativ würde ich es auch nicht sehen. Dieses Jahr ist halt auch so eine Übergang, oder dieses State of the World war natürlich auch so eine Übergangsphase, wo im Moment noch nicht neu spruchreif ist. Aber das State of the World hat ja auch noch andere Funktionen. Es soll ja auch zeigen, was ist im letzten Jahr erreicht worden. Es soll eine Möglichkeit geben für Nachfragen. Und das, glaube ich, ist dieses Jahr ganz gut umgesetzt worden wieder.
Gab es denn irgendwelche sensationellen Zahlen oder?
Fünf
Zahlen, ja. Also, dann können wir ja weitermachen. 5 ist eine schöne Zahl.
Die Zahl 5 war super. Nee, Scherz. Nee, also es ist halt Wachstum, ja. Also es war halt nochmal, um das Thema anzusprechen, es war halt, ja, wir haben mehr Leute benutzen jetzt WordPress. Da kommen wir nachher noch dazu, was die Konsequenz davon für Automatic ist. Mehr Leute benutzen WordPress. E-Commerce ist unglaublich gestiegen. Das war auch ein großes Thema, weil halt sehr viele Leute eben jetzt mit E-Commerce anfangen, weil eben das Jahr, also weil halt du musst halt Leute irgendwie erreichen können und das geht halt gerade nicht, wenn du gerade kein Geschäft aufmachen darfst. Und eben die Meetups sind halt auch alle online gewesen. Es war halt auch ja quasi seit dem letzten State of the World, da gab es ja noch In-Person-Events und die gab es dieses Jahr nicht und da sind trotzdem eben, die Meetups sind trotzdem einigermaßen stabil geblieben, weil die halt trotzdem stattfinden können, aber halt anders. Ja.
Also als Online-Events. Gut, ich glaube, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Meetups. Gut, wenn es das war zur State of the World.
Diesmal bin ich auch wacher dabei.
Das ist schön. Ich habe gar nicht gemerkt, warst du letztes Mal nicht wach?
Ich will nicht drüber reden.
Okay, alles klar. Ja gut, aber so schlimm wie in den USA kann es eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr werden, glaube ich.
Nee.
Okay, alles klar. Gut, ich würde mal weitermachen mit Gutenberg. Da, ja, in der Zwischenzeit, wo wir eine kleine Pause gemacht haben, wir dann die Themenfolge hatten, ist dann Gutenberg 9.6 und 9.7 rausgekommen. Ist aber nicht allzu viel passiert. Da waren dann kleinere Funktionsänderungen drin, wie beispielsweise es gab in 9.6 das Drag und Drop für die Blöcke. Das heißt, wenn man jetzt auf der linken Seite die Liste der ganzen Blöcke hat, wenn man sie reinmachen will, dann kann man sie jetzt einfach per Drag and Drop rüberziehen. Das gleiche gilt dann jetzt auch seit 9.7 mit den Blockvorlagen. Außerdem kann man, was wohl dann für die Gutenberg-Themes gilt, die globale Query jetzt dann in der Query in den Query-Block erben. Das schaut euch am besten einfach im Detail selber an. Geht da ein bisschen mehr in die Tiefe. Die Blockvariationen können nun ausgewählt werden. Es gibt halt Block-Styles und Block-Variationen und jetzt kann man die halt besser auswählen, dazu auch noch Inhalte auf der rechten Seite anzeigen. Und außerdem wieder viele Bugfixes und kleinere Erweiterungen und da schaut euch ja besser mal den Link, den wir dann euch dann in die Shownotes reinpacken an. Sind wieder halt, ja, es geht halt Stück für Stück voran mit Gutenberg. Ihr könnt euch das Plugin wie immer wieder runterladen. Das sind halt die Funktionen, die jetzt noch nicht im Editor rein drin sind in WordPress, sondern in Zukunft irgendwann reinkommen, aber wenn ihr euch die jetzt schon anschauen wollt, dann ladet euch das runter, das Plugin, da könnt ihr auch dann den Experimental-Modus anmachen und dann könnt ihr auch dann Full-Site-Editing und sowas ausprobieren. Ja, das war's zum Thema Gutenberg.
Ja, und da du gerade schon Full-Site-Editing wieder erwähnt hattest, und wir hatten es eben ja auch beim State of the World, Contributor-Team hat zum Full-Site-Editing so ein Outreach-Programm gestartet, um Feedback zu erhalten zu den bevorstehenden Funktionen, was man vielleicht noch wie anpassen muss und so weiter. Wer daran teilnehmen will, es gibt im MakeWordPress.org-Blog einen Testaufruf. Und es gibt dazu im Slack, also nicht im deutschsprachigen WordPress Slack, sondern im englischen, einen Scannel FSI Outreach Experiment, wo das Ganze dann auch nochmal diskutiert wird. Vielleicht interessant für den einen oder anderen auch daran mal teilzunehmen, einfach um zu sehen, was ist möglich, was ist angedacht, was könnte mich davon interessieren und was fehlt mir noch.
Ja, genau, die wollen es ja dann, denke ich mal, auch auf einem guten Stand haben, wenn es dann irgendwann mal in WordPress reinkommt.
Ja.
Dann mache ich direkt mal weiter mit den Plugins und Themes. Damit kommen wir jetzt beim All-in-One-SEO-Plugin an, eins der bekanntesten, am weitesten verbreitete SEO-Plugins. Und ja, die haben etwas gemacht, was man so vielleicht jetzt nicht machen sollte, was vom WordPress Core auch so nicht vorgesehen ist. Wir haben zwar jetzt in WordPress die Auto-Updates einmal für den WordPress Core Plugins und Themes eingebaut, sodass man halt eben dann da die Auto-Updates aktivieren kann, dass man da vom Prinzip her erstmal gar nichts mehr tun muss. Sollte man aber auch ein bisschen vorsichtig mit sein, nicht jedes Plugin kann sowas gut, und das, den Beweis hat auf jeden Fall das All-in-One-SEO-Plugin angetreten, indem sie diese automatischen Updates einmal aktiviert haben. Also standardmäßig sind die dann enabled, und das heißt, das wussten die User auch nicht. Die haben es dann drin gehabt, das Plugin, und auf einmal hat es dann einfach Auto-Updates gefahren. Das ist natürlich ein Problem, wenn man sich überlegt, dass man 2 Millionen Seiten hat, und wenn man die Updates, wenn man dann bei den Updates dann Probleme hat oder Funktionen rausnimmt oder ähnliches, kann das halt eben sein, dass das die Seiten zerschießt. Und es waren wohl einige Seiten, denen das passiert ist, und die haben sich dann auch beschwert. Diese Auto-Update-Funktion, diese standardmäßige Auto-Update-Funktion wurde jetzt wieder rausgenommen. Da müsste man noch einmal für updaten, und es ist halt so, so macht man, also das ist halt schwierig, ein Auto-Update dann vor allen Dingen mit so Updates, die dann anschließend den Leuten die Seiten kaputt schießen, halt eben, die dann da so ein Update zu machen, das ist halt eben echt, schwierig.
Ja, das war das Musterbeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Aber ich denke mal, das ist ja so ein Problem bei vielen Plugins. Haben halt einen Unterschied zum WordPress-Core. Sie werden da werden Updates bei weitem nicht so gut und so weitreichend getestet. Das heißt, da ist das Risiko, dass natürlich in irgendeiner Konstellation irgendwas kaputt geht, bei einem Update immer größer als bei einem Core, der auf allen möglichen, wo jede Änderung auf allen möglichen Konstellationen getestet wird.
Ja.
Also das Risiko muss einem bewusst sein, wenn man für Plugins das Auto-Update einschaltet.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man das Auto-Update macht, also sollte man halt eben auch dann regelmäßig Backups machen. Was zum Beispiel bei dem All-in-One-SEO-Plugin passiert ist, dass die Metadaten zerschossen wurden, wo dann halt sowas wie die Einstellungen für das Plugin halt eben dann drin standen. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Paradebeispiel, was passieren kann, wenn man überall einfach die Auto-Updates anschaltet. Also ich würde dann da auch so generell bei den Optionen halt wirklich dazu tendieren, bei den neuen WordPress-Funktionen auch dazu tendieren, wirklich nur die ganz großen Plugins halt eben auf Auto-Updates zu setzen, bei den kleineren ein bisschen vorsichtiger zu sein. Also, weil die halt eben dann auch nicht unbedingt so maintained werden können wie so ein großes Plugin, wenn da vielleicht beispielsweise nur ein Entwickler hintersteckt. Der muss ja nur mal 2 Wochen im Urlaub sein, kurz nachdem man ein Update gemacht hat. Sowas passiert ja dann auch. Und dann hat man erstmal da wieder ein Problemchen. Wenn man dann aber zumindest ein Backup hat, dann kann man das ja wieder zurückspielen. Also, sollte man auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht walten lassen bei den Auto-Updates. Bei WordPress selber würde ich mir jetzt da keine Gedanken machen. Gut, ansonsten gab es noch Updates bei BuddyPress. Das hat mich ein bisschen verwirrt. BuddyPress 7.0 ist vor kurzem erschienen. Jetzt gibt es BuddyPress 7.1. Und ich habe schon in froher Erwartung den Artikel geöffnet und gedacht, wow, weitere neue Funktionen. Aber bei der 7.1, das war wirklich nur ein Maintenance-Release. Da waren 2 Bugfixes drin. Ich hade ja schon mit der WordPress-Versionierung, weil das für mich sind das 2 Stellen. Also wir haben ja 5.6.0. Wenn wir dann eigentlich müssen wir bei der 56.0 sein, weil wir vom Prinzip her eigentlich auf die erste Nummer gar keinen Wert legen irgendwie. Bei BuddyPress ist das jetzt ein bisschen andersrum irgendwie. Wie gesagt, die 7.1 anstatt einer 7.0.1 irgendwie kam raus. Also ich finde es also irgendwie vielleicht also so eine SAMFair, also so eine Versionierungsstandard wäre schon mal nicht schlecht eigentlich.
Haben wir doch. Scheiß drauf.
ja, haben wir ja irgendwie. Also, aber teilweise echt sinnlos.
Ja.
Ja,
gut. Das ist Semantic das Versioning, geklärt. Haben wir nicht. Genau, Semantic Versioning gibt es nicht bei WordPress.
So ja, genau. Ende. Genau, gut, alles klar. Dann haben wir das Thema abgehakt. Ich wollte es auch nochmal gesagt haben.
Ja, das kannst du gerne machen. Wenn sich niemand dran hält, brauchst du, also die Leute sind nicht gebildet, also der normale User weiß nichts mit Semantic Versioning anzufangen. Das heißt, der normale User wird nicht wissen, für den jetzt einfach nur 701 ist ja eine 701 und eine 71 ist halt eine 7, als wenn der normale WordPress-Benutzer da den Unterschied weiß.
Ja, du hast ja vorhin schon so schön gesagt, als wir den noch nicht aufgenommen hatten, dass wir dann, das interessiert den User nur, ob er auf den Update-Button drücken darf oder nicht. Das ist schon richtig.
Genau. Und wenn automatische Updates kommen, ist es eh für einen Hintern, das ganze Thema. Weil halt, warum auch? Also, ne? Ist ja quasi irrelevant. Genau, kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Um halt mal bei Semantic Versioning zu sein oder auch dem Nicht-Vorhandensein von Semantic Versioning. WooCommerce 4.9 ist draußen. Ihr erinnert euch, WooCommerce will einmal im Monat in Release fahren. Das heißt, die haben jetzt die Version 4.9 veröffentlicht. Beinhaltet ist der WooCommerce Admin 1.8.3, die WooCommerce Blocks 4.0 mit der hervorgehobenen Geschichte, dass sie quasi im Checkout-Flow jetzt quasi mehr Logik drin ist, wegen wie Daten verarbeitet werden. Und ganz großes Update, also ganz großer Hinweis für das Update, das ist die erste Version, die Brexit mitnimmt. Das heißt, in der Version 4.9 wurde UK und Isle of Man wurde quasi aus der EU-Wetzone rausgenommen, weil Brexit ist nicht mehr drin. Das heißt, für alle Leute, die quasi mit englischen Kunden quasi, also mit Kunden in England, in UK, nicht Irland, dort quasi arbeiten, denen sei hingewiesen, dass sie bitte auf Version 4.9 updaten sollen, um halt auch diese Änderungen in der rechtlichen und steuerlichen Geschichte quasi mitzunehmen. Ansonsten gibt es noch kleine Geschichten im Product Review Count und Button. Es gibt quasi Coupon Messages, die sind jetzt ein bisschen besser und noch ein bisschen was im Stock Management. Das heißt, da, wie gesagt, ganz einfaches 4.9er Release. Könnt ihr euch, wie gesagt, anschauen und auf jeden Fall testen und auch eure Shops ausspielen.
Oh je, ich möchte jetzt keinen Shop haben, der europaweit verkauft. Das wird natürlich auch wieder lustig.
Ach, das ist doch.
ich wünsche noch viel Spaß mit dem Steuerberater, muss ja auch ein paar Sachen umstellen. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen was zu tun, ja.
Wobei ich mich jetzt direkt gefragt habe, wenn sie das UK, also Großbritannien rausgenommen haben, was haben sie damit noch Irland gemacht? Ob sie das, haben sie das jetzt auch richtig behandelt schon? Weil das ist ja noch Teil des Binnenmarktes.
Also sie haben hier geschrieben, UK und Isle of Man. Das heißt Irland, genau, Nordirland, ja, spannende Frage.
Müsste eigentlich ja jetzt als separates Gebiet geführt werden, aber gut. Wollen wir es nicht komplizierter machen, als es schon ist.
Ja. Ja, damit sind wir auch jetzt mit den Plugins durch. Kommen wir mal zum Thema Community. Es gibt einen Vorschlag innerhalb von mac.wordpress.org. Da wird momentan über eine Checkliste diskutiert, damit man wieder Meetups machen kann, die so, also praktisch In-Person-Events, also Offline-Meetups, die dann auch von der Community unterstützt werden, weil es gibt ja auf dieser Welt auch Länder, die halt weniger Probleme mit dem Coronavirus haben und die wollen dann teilweise wieder Meetups machen und um dann festzustellen, welche Länder das dann sind oder wer das für sich dann halt eben vor Ort selber feststellen muss, für sich selber feststellen will, ob er das nur machen kann oder nicht, kann halt eben, ja, der soll am Ende halt so eine Checkliste bekommen. Und darüber wird gerade diskutiert oder wurde auch schon fleißig drüber diskutiert. Und da sind dann halt so Fragen drin halt eben, wie entwickelt sich in letzter Zeit halt eben bei mir die Rate der, also die Verbreitung des Virus anhand des, war das mal, des Inzidenzwert, der hat zum Beispiel eine Rolle gespielt und habe ich die Möglichkeit in meiner Location, wo ich hingehe, die Leute auch weit genug auseinanderzusetzen, ist das da möglich und so weiter, gibt es eine Reihe an Fragen, um es den Leuten halt wieder auch offiziell zu ermöglichen, dann vor Ort Meetups zu machen, weil wie gesagt, es sieht halt nicht überall auf der Welt gleich aus, Meetups finden aber überall auf der Welt normalerweise statt. Und ja, also man muss halt dazu sagen, die Leute sind dann mittlerweile auch teilweise ein wenig müde, was die Videokonferenzen angeht. Und ich glaube, auch jeder hungert wieder auf diese Events. Ich glaube aber nicht, dass wir diese Checkliste bestehen, weil die Checkliste ist so angelegt, dass man alle Fragen darauf mit Ja beantworten können muss. Also alle positiv beantworten können muss. Wenn man das nicht kann, sollte man auch kein Meetup machen. Also ist schon ziemlich strikt, was da drin steht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall für die, die das dann in Zukunft dann wieder machen können und da einen schönen Leitfaden dafür haben. Aber ich sehe das bei uns momentan überhaupt noch gar nicht, vor allem nicht bei den Zahlen, die wir momentan haben.
Ich denke auch mal, diese Checkliste richtet sich derzeit jedenfalls mehr an einige, zum Beispiel amerikanische Bundesstaaten, wo man ja sagt, lass dem Virus seinen Lauf, wir machen keinen Lockdown. Wenn wir hier uns die europäischen Staaten ansehen, haben wir überall ja sowieso entsprechende Restriktionen im Moment. Es liegt ja gar nicht in unserer Macht zu entscheiden, ob wir uns wieder vor Ort treffen wollen oder nicht. Wir dürfen es ja auch gar nicht.
Ja, wenn die Zahlen so wären, wie die Fragen formuliert wurden, wenn wir das mit Ja beantworten könnten, hätten wir auch, und dann wäre es hier auch viel lockerer alles. Das muss ich noch dazu sagen. Also, weil die sind schon ziemlich strikt, die Fragen. Ich gehe auch davon aus, ich weiß gar nicht, ob die sich an US-Leute wenden, sondern für mich sieht das eher aus nach Australien, Neuseeland und so weiter.
Ja. Sagen wir, eine Argumentationshilfe für die Länder, in denen der Staat keine Restriktionen vorgibt. Warum man da trotzdem im Moment noch nicht sich wieder vor Ort treffen soll.
Ach so, ja, dafür, genau.
Ne, dafür ist dieser Fragebogen sehr gut.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt, also man kann sich die Liste mal angucken, also ich finde sie ziemlich gut, weil sie ziemlich strikt ist. Ich bin auch dafür, das Ganze strikt zu handhaben irgendwie und ist nun mal ein gefährlicher Virus und ja, also insgesamt sind es momentan 11 Fragen, die man dann mit Ja beantworten können sollte und ja, ich finde es ganz gut als Leitfaden und den auch, ja, der ist auch ziemlich strikt.
Ja, dann haben wir bei Community, da wir ja eben sowieso schon sagten, Zoom-Meetups und so weiter, es gibt eine neue Lernplattform für WordPress, learnwordpress.org. Wo inzwischen auch eine ganze Reihe von Lehrmaterialien, insbesondere auch so Videos und so, eingestellt wurden. Natürlich gut, alle englischsprachig, klar, versteht sich von selber, aber die wächst im Moment sehr schnell, sehr gut an. Das heißt, durchaus mal einen Blick wert. Guckt zum Beispiel einfach auch mal auf YouTube, da gibt es einen entsprechenden Channel von Learn WordPress. Es gibt von Learn WordPress auch eine Meetup-Gruppe, die wird im Moment hauptsächlich für Diskussionsrunden genutzt, wie man Learn WordPress weiterentwickeln will, aber teilweise auch für inhaltliche Themen. Also auch da lohnt sich eventuell mal die Anmeldung. Probiert es einfach mal aus.
Ich muss nur ganz kurz anmerken, learn.wordpress.org, weil ich habe gerade den Fehler gemacht, ja, genau. Wordpress.org in den Browser einzugeben. Nee, sorry. Da kommt man auf keine Seite. Deshalb, also ist für ich eine offizielle Seite auch von WordPress. Also von der WordPress-Community. Gut.
Ist da ja auch länger diskutiert worden. Ich weiß jetzt nicht, Robert, wie lange ist Learn WordPress schon in der Diskussion? Das müssen jetzt auch schon 2-3 Jahre sein, glaube ich.
Hat
gestartet.
Genau, da will ich schon mal ganz kurz das Learn WordPress Ding, weil wir haben ja, wie gesagt, es gibt ja das Trainingsteam bei WordPress und es gibt ja die WordPress TV-Seite, wo man quasi die Aufzeichnung von Talks sehen kann. Und Learn WordPress ging quasi los, als die ganzen Meetups abgeschaltet wurden und Leute gemerkt haben, dass online irgendwie nicht so die Wucht ist, je nachdem, was man halt erwartet, ging das Thema eigentlich erst so richtig im letzten Jahr los, weil halt vorher war das immer so, das Trainingsteam von WordPress zum Beispiel darf keine Anleitungen machen, nur so als, wir kommen auch gleich nochmal dazu, wir streifen das Thema gleich nochmal, aber es gibt eine Anweisung von der WordPress Community, dass das Trainingsteam dem Markt der Leute, die Schulungen machen und die mit WordPress quasi Geld verdienen, den anderen Leuten WordPress beibringen, dieser Markt darf nicht von der WordPress-Community, also von dem Trainingsteam, darf nicht zerstört werden und nicht kaputt gemacht werden. Deswegen gibt es quasi, gab es dort vom Trainingsteam noch nicht wirklich das Learn-Geschichten beibringen und der Bereich, den gab es aktuell vorher noch nicht. Und eben erst mit dem mit Corona im Februar, März letzten Jahres war das Thema, okay, wir brauchen eine Plattform, wo wir Leuten quasi eine andere Art der Online des Online-Erlebnisses und wie man quasi gemeinsam an einem Thema arbeiten kann, wie man das quasi angehen kann. Das heißt, das Thema ist eigentlich in dem Zusammenhang erst wirklich im letzten Jahr so richtig jetzt nochmal wegen learnwordpress.com vorangebracht worden.
Ja. Und wie gesagt, es hat auch jetzt gestartet und es sind auch schon ein paar ganz interessante Sachen da, also guckt es euch mal an.
Okay. Aber es wird nie so professionell werden, wie als dass man den Leuten da Konkurrenz machen könnte, die damit Geld verdienen. Ist das richtig?
Warte mal, LearnWordPress.com ist nicht das Training. Ist nicht das Training-Team. So. Das heißt, LearnWordPress.com, die Idee ist quasi, dass du dir als alle Leute, die in dein Meetup gehen, gucken sich dieses LearnWordPress.com-Ding an und dann könnt ihr im Meetup darüber reden.
LearnWordPress.org. Wenn du gerade komm, immer sagst.
Ja, yeah, genau. Weil wir gleich noch das Thema haben.
Also, wo wir jetzt gerade bei Learn WordPress schon ein bisschen über Business gesprochen haben, kommen wir jetzt zum Business-Blog. Da wurde nämlich unter anderem...
Business-Blog!
ich lache mich auch gleich nochmal kaputt. Auf jeden Fall, ja, Liquid Web ist wieder ein wenig auf Einkaufszug gegangen. Also Liquid Web besitzt unter anderem iSeams und die haben ja vor kurzem erst Restricted Content Pro gekauft. Und ja, jetzt haben sie weiter eingekauft, nämlich ein Plugin von Modern Tribe, das kennen sicherlich auch viele, nämlich den Events-Kalender von Modern Tribe, der, ja, also jeder, der mal vielleicht irgendwie Events veranstalten wollte, beziehungsweise Events-Kalender auf seine Seite einbauen wollte über WordPress, musste eigentlich zwangsläufig über dieses Plugin gestolpert sein. Jetzt wurde es auf jeden Fall von Liquid Web gekauft. Insgesamt, ja, 50 Leute, die da mitgearbeitet haben, sind jetzt dann praktisch aus der Firma rausgekauft worden. Die restlichen 74 von Modern Tribe arbeiten weiter für anderen Projekten, für größere Firmen. Das Ganze wird erstmal separat gehalten. Das heißt, also, das wird jetzt nicht mit den Leuten zusammengeworfen, die jetzt zuvor Restricted Content Pro gemacht haben, sondern es soll erstmal eigenständig weiterlaufen. Aber macht ja schon Sinn, beispielsweise Leuten, die Events machen, ihren Leuten, die dann Tickets kaufen, entsprechende Bereiche der Seite online zu stellen oder nur den Leuten Bereiche online freizugeben, die auch ein Ticket beispielsweise gekauft haben für ein Event. Also da sieht man schon, dass man da in Zukunft da ein bisschen, dass es da Schnittstellen gibt oder Schnittmengen gibt, wo man dann halt eben in Zukunft zusammenarbeiten kann. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass in Zukunft diese beiden Plugins dann auch wohl miteinander arbeiten werden.
Ja, wobei ich das auch insoweit durchaus bemerkenswert finde, weil Liquid Web von Haus aus ja eigentlich ein Hoster ist. Also sie sind ja nicht aufgebaut worden als Plugin-Entwickler oder sowas. Ja. Aber sie scheinen den Bereich jetzt sehr stark ausbauen und forcieren zu wollen.
Ja, wohl. Man kauft ja auch so, also man ich meine, Apple will jetzt Autos bauen, ne? Also eventuell
auch. So weit brauchst du gar nicht zu gehen. Guck dir Coblox bei WP Engine an. Guck dir die Skyverge bei GoDaddy an. Das heißt, die Hoster müssen einen Mehrwert liefern und den Mehrwert quasi kaufen sie sich ein, indem sie quasi die Lösungen kaufen, um vor ihrer Konkurrenz quasi um den möglicherweise Hosting-Kunden einen Vorteil zu bieten, wenn der Markt rauer wird. Und er wird rauer werden, weil du hast halt in 3 Jahren hast du ein Problem, wenn du quasi angenommen, du gehst in 3 Jahren zu einem Hoster, die dir keine Plug-in All-in-One-Lösung mit allen möglichen Sachen, wie zum Beispiel GoDaddy, mit allem, was WooCommerce betrifft, quasi anbieten. Sondern stell dir vor, du hast in 3 Jahren die Auswahl zwischen 2-3 Hostern und von denen bietet keiner was an, dann entscheidest du dich doch für denjenigen, der das macht. Und schon hast du quasi, weißt du, warum die das businessmäßig tun.
Ja, und sie kommen auch damit alleine schon über das Dashboard in die Erinnerung der Leute, weil sie natürlich auf den Einstellungsseiten auch entsprechend prominent vertreten sein können.
Hm, genau. Also der Markt wird gerade aufgeteilt. Und deswegen werden auch quasi immer diese, also wie gesagt, Eventkalender ist halt, war halt eine Lösung. Also du hast halt auch von den Sugar-Kalender hier von den Menschen, die easy digital Downloads machen, von Zentil Studios. Das heißt, da hast du verschiedene Kalender-Applikationen für ihre verschiedenen Zielgruppen. Und die Frage war ja auch neulich mal in einem anderen Blogartikel, wo es um das Thema diese Diversifizierung und wie du quasi die Zielgruppe ansprichst, war ja auch die Frage, warum hat jetzt zum Beispiel Caldera Ninja Forms gekauft, oder ich glaube andersrum war es, weil eben beide Formular-Plugins unterschiedliche Zielgruppen haben. Und so kannst du halt genau die Leute erreichen, die du quasi haben willst, indem du genau eben vorarbeitest, was der Vorteil für die jeweiligen Menschen wäre, eben mit dem Produkt zu arbeiten.
Ja, kauft sich Märkte ein. Ja, solange es da nicht so endet, dass du irgendwie die Firma aufkaufst, nur um sie zu schließen, irgendwie, naja, aber warten wir mal ab. Gab's schon alles.
Es wird es auch
genau, aber das ist ja, geben. Da müsstest du ja dementsprechend konkurrenzmäßig, müsste halt da das Problem sein, dass der Vorteil ist halt immer, also du hast den Vorteil, wenn du ein Produkt kaufst, was etwas macht, was du nicht kannst, dass du halt die Zielgruppe gewinnst, und du hast halt das Problem, wenn du zwei Produkte hast, dass du halt dann schauen musst, wie kannst du quasi die Leute von dem einen Produkt auf das andere rüberziehen. Das heißt, das ist ein Problem, was du halt da lösen können musst. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, quasi die richtigen Menschen quasi anzusprechen, um sie halt deinem Produkt noch mehr Vorteile zu bieten, weil das wird eben in den nächsten Jahren im WordPress-Bereich immer schwerer, quasi diesen Bonus zu haben, der dann quasi die Leute dazu bringt, dein Produkt zu kaufen.
Apropos Produkt kaufen. Ihr kennt ja alle WordPress.com. WordPress.com ist, also Automatic, ist jetzt mal wieder in die Diskussion gekommen, weil Automatic auf WordPress.com eine neue Dienstleistung bietet, nämlich die Erstellung von Websites. Also Automatic bietet auf WordPress.com jetzt auch an, Websites für neue Firmen oder wen auch immer zu erstellen, zum Preis ab 4.900 Euro.
Okay.
Und das hat natürlich direkt auch Diskussionen ausgelöst mit Agenturen, die ihr eigenes Geschäftsmodell jetzt da durchaus bedroht sind. Wahrscheinlich nicht hier in Deutschland, aber im englischsprachigen Markt mag das anders aussehen.
Aber wie sieht das denn aus, wenn die, dann gehe ich jetzt zu WordPress.com, sag, ich hätte ganz gern eine Webseite, und schick denen meine Daten, die bauen mir die dann einfach zusammen, und dann wird die auf WordPress.com gehostet, oder?
Genau.
Okay, alles klar. Spannend.
Also sie drängen da wohl ganz massiv ins Agenturgeschäft, sagen natürlich, sie wollen kein Geschäft wegnehmen, sondern wollen neue Kunden damit Kundenbereiche erreichen, aber gut.
Genau, also das ist quasi, also wie ich ja vorhin gesagt habe, es gibt wie gesagt in dem Bereich von der WordPress Community gibt's halt die Ansage, zerstört nicht den Trainingsmarkt, zum Beispiel beim Trainingsteam. Ich habe halt mal nachvollzogen, okay, warum haben sie das gemacht? Weil sie haben ja auch selber gesagt, also mit Malmweg hat er selber quasi auch kommuniziert, dass sie den Dienst schon länger haben, also diese Art von Dienst, und das früher quasi outgesourced haben an Upwork und einfach gesagt haben, hier, du willst eine Seite gemacht haben, geh zu Upwork, die machen dir das. Was ich halt daraus lese aus diesem Produkt, was die jetzt gemacht haben, also jetzt einfach nur mal drauf geguckt, erstens, kurzer Disclaimer, egal was sie machen, wir sind nicht betroffen davon, weil wir eben in einem ganz anderen Preisbudget arbeiten. Das heißt, ich weiß, ich bin jetzt nicht genau der hundertprozentige Betroffene von dieser Lösung, die die jetzt anbieten. Die, wenn man so ein Produkt launcht, einfach mal jetzt so als von der Produktseite drauf geguckt, sind das mindestens ein paar Monate Überlegung, Arbeit, Sachen machen, vorbereiten, live schalten und so weiter und so fort. Das heißt, ich gehe im Kopf zurück, das Ding ging, glaube ich, im Oktober, November los, ich gehe im Kopf zurück und bin im Sommer. Was war im Sommer, dass quasi der Druck so groß wird, dass quasi Automatic so ein Produkt launchen plus eben alles drumrum, Grafiken, Dinge vorbereiten, interne Teams organisieren und also es ist halt ein bisschen mehr als so eine Webseite anzuschalten, sondern muss halt auch Dinge vorbereiten. Was war im Sommer los? Na, im Sommer war los, dass die ganze Welt beschlossen hat, hey, wir müssen jetzt online sein. Und die sind dann beim größten Namensding im WordPress-Markt aufgeschlagen, nämlich bei WordPress.com. Das ist ein anderes Thema, warum WordPress.com WordPress.com heißt. Und ich sehe halt, wenn ich jetzt quasi Richtung Squarespace und wie sie sich alle heißen quasi schaue, sehe ich halt, dass die auch sowas anbieten mit, hey, wir haben hier Dienstleister, die können die Webseite machen. Das heißt, ich sehe einfach von WordPress.com nur die Reaktion darauf, dass sie quasi die Nachfrage nicht handeln konnten, weil, wie wir alle wissen, WordPress ist nicht ganz so trivial, wie wir es nach außen geben, im Sinne von total einfach, du kannst sofort benutzen, alles ist toll, super easy, geht los. Das ist ja nicht so, weil sobald du anfängst, mit Blöcken zu agieren und mit dich wirklich darum beschäftigst, wie kriege ich Content, der sich gut liest, der gut aussieht, auf meine Webseite, um die Leute zu überzeugen, dass sie mein Kunde werden wollen, genau in dem Moment fängt ja die richtige Arbeit an von Profis. Im Sinne von, wie schreibe ich das und so weiter und so fort. Und da sehe ich eben den Druck, den da WordPress.com hatte, dass sie eben, dass Leute über sie hergefallen sind, gesagt haben, hey, ich will eine Webseite haben, dann schreiben die den WordPress.com-Support an und sagen, könnt ihr mir nicht hier diese komische Webseite so machen, dass diese aussieht wie die da? Und der WordPress.com-Support sagt, nein. Und dann sagen die, danke, ich gehe zu Wix. Mhm. So baue ich mir das im Kopf zusammen, warum quasi der Druck für WordPress.com so groß ist, dass die quasi mal auf ihre eigene Webseite schreiben müssen, bevor du weggehst woanders hin, hier, bezahl uns das Geld und dann ist das Thema für dich gegessen. Wie gesagt, laut Mats Aussage, das ist ein Experiment und das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Und was ich halt rauslese, ist dieser Druck, quasi die Leute nicht erst zu sagen, geh doch mal auf dieses Verzeichnis, such dir jemanden raus, sondern die Leute, die quasi schon das Geld dafür haben, die 4.900 Euro, die sollen halt am besten da gehalten werden, bevor sie quasi irgendwo anders hingehen und dann quasi auf Squarespace landen. Eure Meinung?
Ja, also ich denke mal, Druck würde ich dazu nicht sagen. Ich würde sagen, man hat eine Geschäftschance da genutzt. Den Druck hätte man auch dadurch natürlich umgehen können, dass man ein Vermittlungs- oder Marktplatzmodell eingebaut hätte. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist nicht WordPress.org, es ist nicht das Community-Modell WordPress, sondern es ist WordPress.com, die kommerzielle Seite von Automatic. Die damit, WordPress.com ist kein Almosenprojekt, sondern ist ein Projekt, mit dem Automatic Geld verdienen möchte. Geld, von dem wir übrigens im Community-Modell auch gut leben, weil Automatic damit unter anderem ja auch eine ganze Reihe Entwickler für WordPress sponsert. Das soll man ja auch bitte nicht vergessen. Von daher, es ist eine Chance, die sich denen letztes Jahr geboten hat und die wahrgenommen haben. Man muss auch fairerweise dazu sagen, sie haben es natürlich eingeschränkt. Sie sagen ab 4.900 Euro. Das heißt, sie nehmen nicht den Agenturen, den Handwerker oder den kleinen Webshop um die Ecke weg, weil für die ist 4.900 Euro im Zweifelsfall schon jenseits dessen, was sie aufbringen können. Sie nehmen auch nicht das ganz große Geschäft weg. Gut, dafür gibt's auch WordPress VIP und entsprechende Agenturen. Ne, Robert? Deshalb seid ihr davon ja auch nicht betroffen. Aber sie haben sich so einen mittelpreisigen Markt ausgesucht. Es ist natürlich auch ein Markt, das muss man natürlich auch dazu sagen dann wieder, der sehr lukrativ ist, weil man auf der einen Seite noch sehr viel standardisieren kann, automatisieren kann, auch in der Erstellung, ohne dass die Kunden deswegen beleidigt sind, und der durchaus im Moment stark am Wachsen ist. Also von daher mal sehen, wie es sich entwickelt.
Also ich bin immer gespannt, wie die das bewältigen wollen, aber ich sag mal so, es ist ja nett, dass es anbieten, aber dann das ist, es gibt so viele Agenturen halt eben auf der Welt und so viele Leute, die Internetseiten brauchen. Also die werden nicht mehr im Ansatz irgendwie ein Teil an Webseiten oder an Agenturgeschäft da wegnehmen können, irgendwie, als dass das jetzt wirklich so ein interessantes Angebot wird. Also ich glaube, die müssen ja jetzt auch erstmal, die müssen auch ein riesen Team dafür haben, das alles abzuwickeln und so weiter. Also
das ist, die haben 1300 Leute. Die 200 Leute mehr dafür, die kriegen die quasi locker flockig.
Ja, aber was, du mit 200, es gibt 200 Leuten und wie viel, 200 Leute, wie viele Betriebe, die auf WordPress setzen? Also das sind 200 Leute, halt eine große Agentur. Das ist nichts, was den Braten fett macht oder irgendjemandem Arbeit wegnimmt, das meine ich.
Nee, aber der Punkt ist, was viele Leute quasi, also da war auch dieser, Matt Report, MR hier, der Podcast da, der hat ja auch quasi ein Video darüber gehabt, also ein kurzes Kommentarvideo dazu, wo er sich halt darüber aufregt, dass halt Automatic nach und nach dem freien Markt in der WordPress, im WordPress-Ökosystem Sachen wegnimmt und sagt, okay, wir machen jetzt auch das, wir machen jetzt auch das, wir machen jetzt auch das. Und der Ansatzpunkt ist halt wirklich zu sagen, was ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe, wie gesagt, sucht sich den größten, visuellsten Punkt raus im Internet, der WordPress heißt, um quasi zu sagen, das ist der größte Trust-Punkt, den du haben kannst im Netz für WordPress. Und WordPress Foundation achtet ja auch sehr darauf, dass der Name nicht bei großartigen anderen Dingen quasi genommen werden kann, als Domainname zum Beispiel, um halt auch diesen Brand zu halten. Und Automatic ist ja auch die einzige Firma, die diesen Brand auch benutzen darf. Das heißt, da hat er nicht ganz Unrecht, der andere Matt, um mal zu sagen, okay, das ist halt unfaires Spiel zwischen Automatic und dem Rest der Welt. Aber der Punkt ist halt wirklich, was ist die Zielgruppe? Wo soll das Ganze hin? Wer ist überhaupt die Zielgruppe davon? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich etwas ganz anderes suchen würden statt WordPress? Das heißt, ich verstehe die Kritik, aber für mich ist halt wirklich der Punkt, wo setzen sie an? Und was ist das Ziel dieser ganzen Nummer? Und wie hilft das quasi dem Ökosystem?
Wie das dem Ökosystem hilft?
Ja, weil halt auch WordPress die Leute dann auch bei WordPress hält. Weil wenn du auf, stell dir vor, du bist auf WordPress.com, du bist total begeistert von dem Ding.
Ich halt das.
Und dann sagst du nach einem halben Jahr, ich brauche jetzt doch was mehr und dann gehst du halt woanders.
Also ich halte das einfach für marginal. Das ist ein Prinzipiensache.
Glaube ich auch nicht. Also auch was du eben meintest, von wegen, dann gehen die Leute zu Wix und Konsorten. Also wer dahin geht, der hat eine andere Intention. Der wäre eh nicht bereit, 4.900 Euro auszugeben. Hier wird natürlich gezielt ein Markt angesprochen von Unternehmen, die eine vernünftige Webseite haben wollen, die bestimmten Anforderungen auch genügt und nicht so eine zusammengeklickte, wie du sie dann bei Wix hast. Also das ist ein ganz anderer Markt. Und es ist ein Markt, den man einfach auch stark automatisieren noch kann oder mit Modulen bestücken kann, dann die man einzeln da zusammensetzen muss dann nur. Und es ist ein Markt, der natürlich auch für viele, ich sag mal, Agenturen sehr lukrativ sein könnte. Aber gut, dafür ist es dann halt Automatic und nicht das gemeinnützige Projekt. Das ist halt das Problem, was wir bei WordPress immer haben. Es gibt WordPress.org und es gibt WordPress.com. Hm.
Ja, ich denke, dazu sollte man eigentlich auch alles gesagt haben. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weitermachen hier im Business-Bereich.
Meinst du? Haben noch mehr?
Wir haben noch mehr, ja. Das ist dieses Mal relativ viel Business, ja.
Ja, noch eine kleine Anmerkung für den Fall, dass wir hier Hörer haben, die WordPress tatsächlich zu sowas ganz Ungewöhnlichem wie der Nachrichtenseite benutzen. Mein WordPress ist ja das mal als Blog, ja, ist ja mal als Blogsystem so gestartet und da liegen Nachrichtenseiten ja auch nicht so fern. Ne? Also von daher könnte es ja sein, dass es noch WordPress in diesem Einsatz gibt. Nein, Scherz beiseite. Also gerade für Publisher, die wirklich so Nachrichtenseiten mit WordPress betreiben und dann auch Google News nutzen, also sich da angemeldet haben, für die lohnt sich inzwischen auch ein Blick in die Google Search Konsole, weil es da speziell für den Google, für die Teilnehmer an Google News neue Leistungsberichte gibt. Und diese Performance Reports, da kann man halt sehen, wie oft wurde das angezeigt in Google News, wie oft wurde es aufgerufen, wie sind die Klickraten. Das betrifft die Google News Webseite und auch die App. Es betrifft nicht in der Google Suche den News-Bereich, der ist nach wie vor außen vor. Da lässt Google sich nicht in die Karten sehen. Aber man kann da halt sehr gut auch sehen, wie prominent ist das vertreten, wie sind die Klickraten, wie haben die sich entwickelt. Also für alle, die Nachrichtenseiten haben und die auch über Google News vermarkten, also an den Mann bringen, guckt mal in die Google Search Konsole, es lohnt sich jetzt umso mehr. Das ist nicht ganz für die Historie gedacht, also die Daten gehen auch nur bis Mitte Dezember zurück, aber es geht ja auch da eher um die aktuellen Daten und die werden da gut aufbereitet.
Und ich glaube, der Udo weiß ja, wovon er spricht. Der hat ja einige Seiten, die sich mit News, die News haben, oder?
Ja, einige wenige.
ja, gut, alles klar. Robert.
Ja, da wir gerade bei, bei Geschäftsmodellen sind und quasi bei solchen, wie sich das wieder quasi die Community das auffasst, möchten wir euch ganz kurz das Thema vorstellen, und zwar WP Scan. WP Scan ist ein Dienstleister, die Möglichkeit anbieten, auf Sicherheitslücken im WordPress quasi, also auf Sicherheitslücken in WordPress-Plugins, das zu sehen. Und die haben quasi letztes Jahr ihr Geschäftsmodell ein kleines bisschen geändert. Und zwar war es bis dahin der Fall gewesen, dass man die hatten so einen Professional-Plan für, ich glaube, $25 im Monat. Und dort war es eben so gewesen, dass man bis dorthin quasi einen API-Zugang hatte, um zu sehen, ob es irgendwelche Sicherheitslücken in Plugins, Themes oder im Core gibt. Und diese API wurde quasi entfernt und wurde quasi gesagt, die einzigen, die API bekommen, sind quasi die Enterprise-Kunden. Und Enterprise-Kunden,
ja? Wie sieht hier diese API denn aus? Muss ich ein Plugin installieren? Dann spricht er die API an oder habe ich dann irgendwie so ein Scan-Tool auf Konsolenbasis oder was macht die? Wie sieht die
API? Wie funktioniert die API? Also ich habe mir die API noch nicht angeschaut, aber ich denke, du hast einen WP-Scan-API-Endpunkt, den du einfach befeuern kannst mit irgendwas. Also du quasi frei kannst quasi dir irgendwas schreiben, dass dir die API-Sachen rüberschießt und dann kriegst du quasi von denen verarbeitbar Rückmeldungen, welche Plugins haben welche Lücken.
Also eine Anwendung ist zum Beispiel, es gibt dieses Skript WP-Scan ja auch, womit man WordPress-Instanzen scannen kann und dann halt angezeigt bekommt, was zu erkennen ist, also was ist an Plugins im Einsatz, welche Version ist im Einsatz, was ist verwundbar und so weiter. Und dazu wird, wenn man denn ein entsprechendes Abo hat und die entsprechenden Auscodes eingibt, auch die Datenbank von WP-Scan benutzt. Und dann kann man da auch tatsächlich ganz genau sehen, bei den Plugins, die erkannt werden, was ist alles da eventuell verwundbar. Das funktioniert auch ohne diese API, aber das ist so eine der Möglichkeiten, wo die API sicherlich für einige interessant war. Und genau, ansonsten kann man ja teurer. Auch eigene Systeme damit befeuern.
Richtig, und die API ist nur noch für den Enterprise-Markt drin und der kostet halt, ich glaube, 1.000 € im Monat war es. Das heißt erstmal ein massiver Sprung für Leute, die das quasi vorher benutzt haben. Und das hat halt quasi bei den ehemaligen Benutzern jetzt auf Twitter nochmal für Verwunderung gesorgt, weil die halt überrascht waren davon, dass sie das weggenommen bekommen haben. Aussage von WP Scan war dann, das haben nur ein paar wenige Leute gehabt und die wurden quasi von uns handverlesen eingeholt. Dann ging es dann hin und zurück so, nein, ja, nein, ja. Und dann wurde auch noch der Sponsor von WP Scan mit reingezogen in das Gespräch oder jedenfalls versucht mit reinzuziehen. Das ist Automatic. Das heißt, für diese Firma, für WP Scan, wurde das relativ schnell ungemütlich und der CEO von denen ist dann relativ schroff geworden, um es mal so zu formulieren, in Twitter. Und das lief dann noch so weit über die letzten Tage, dass dann einer von der WordPress-Community, der selber ein Security-Plugin anbietet, hat dann quasi das, was noch da blieb von der API, also nicht von der API, aber die haben dann auch so einen E-Mail-Service, der jetzt quasi primärer Fokus ist, und der dann quasi angefangen, diesen E-Mail-Service umzubiegen, dass alles, was im E-Mail-Service gemeldet wird, auf Twitter landet. Und dann ist der CEO von WP Scan quasi nochmal extrem wütend geworden. Und lange Rede, kurzer Sinn, die haben sich dann ausgesprochen und der Bot ist jetzt weg und der Preis ist trotzdem, also der Preis wurde nicht verändert, aber es gab halt, ging halt nochmal hoch her und so. Und das war halt einfach nur nochmal für mich dieses so, es ist halt wirklich schwer, ein Produkt zu haben, so allgemein im WordPress-Bereich und allgemein im Produktbereich. Und weil mir eben das, diese Meldung, die damals kam, war halt zeitgleich mit dem, was Matt mit dem Automatic 4.900 Euro Ding gemacht hat. Und das war halt dieser Unterschied zwischen den beiden CEOs, wie die quasi mit den Leuten umgehen, die ihr Geschäftsmodell kritisieren. Das war halt für mich quasi der größte Punkt, warum das überhaupt in die News reingehört, weil das halt so interessant war zu sehen, wie man das auch anders angehen kann im Vergleich zum Reagieren auf so einen, ja, auf so einen etwas schroffen Angang auf Twitter.
Ja, ich habe auch einen Teil des Dialogs mitbekommen mit jemandem, der sagte, pass auf, hier von 25 auf 1000 Dollar wäre zu viel, so ungefähr. Und ist ja auch so, dass da die Leute ja auch da contributen konnten. Die haben also denen was contributed, damit dann halt den Scan erweitert oder so. Und das war halt so jemand, der dann halt gesagt hat, pass auf, ich habe euch dann auch Sachen geschickt und so weiter und ich finde diese Preissteigerung nicht okay und so weiter. Und die Antwort war dann von dem Chef irgendwie von wegen, er würde die Änderung ja auch einfach wieder rausnehmen, die er contributed hat. So, Punkt. So, das war so, dann hat der andere nur gesagt, so, darum geht's mir doch jetzt gar nicht. Also, so, das ist so, einfach nur gesagt, so, ja gut, dann kriegst du deine Änderung halt wieder zurück. Bums. Das ist so, sorry, aber, ja, genau, schwierig.
Also, wenn man das Problem hat mit Matt, dass er quasi, also mit Malenweg, dass er quasi Teflon-mäßig bei ihm alles abprallt, da merkt man auch quasi, das ist halt jemand, der halt schon ein paar Jährchen CEO ist und ziemlich viel Feuer abkriegt in seinem normalen Leben, und deswegen eben so relativ glatt quasi auf solche Fragen antworten kann. Und das war halt bei dem anderen jetzt halt sehr interessant, das mal zu sehen, wie das halt auch sein könnte.
Mhm. Genau.
Also nicht, dass der Ryan, um den es da geht, dass der quasi extrem, er hat sich einfach sehr stark in die Ecke drücken lassen und hat dann auch also er hat quasi versucht, da quasi sauber rauszugehen, aber der Julio, um den es halt da geht, der da immer nachgetreten hat, die beiden haben sich halt nichts geschenkt, um das mal so zu formulieren.
Ja, das ist richtig.
Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, WP Scan hat ja sein Geschäftsmodell da radikal geändert. Vorher war es offen, beziehungsweise für 50 Euro, das war mehr oder weniger ein Angebot an die Community, beteiligt euch damit und dann ist das abgesichert. Und als das nicht funktioniert hat, ist man auf den Enterprise-Markt gegangen. Aber es ist natürlich ein Schritt von bisher hat 50 Euro gekostet zu jetzt kostet es 1000 Euro im Monat.
Aber das ist ja auch kein Problem, wenn ich sagen kann, pass auf, das Businessmodell mit 50 Euro funktioniert leider nicht. Es tut mir wirklich leid, aber wir mussten das machen. Das kann man ja so sagen, aber ich gehe doch nicht die Leute an. Also ein fetter Patzig. Das ist einfach, das macht man nicht. Also das ist schon richtig. Ja,
die Diskussion nachher ist WP-Scan etwas aus dem Ruder gelaufen. Sagen wir es mal vorsichtig.
Ja, ja. Gut, dann gibt's noch was zum Thema Gutenberg und Thema Business. Was kommt denn da, Robert?
Genau, kommen wir von einem Menschen regen sich über etwas auf zu einem Thema, wo sich niemand drüber aufregt, weil Gutenberg ist in allen Herzen quasi drin und niemand schreibt mehr böse Reviews über Gutenberg. Deswegen hatten wir euch einen Artikel rausgesucht, wo es darum geht, dass Gutenberg besseren Seitenquelltext baut als zum Beispiel Elementor. Es ging darum, dass der Blog-Editor extrem schneller ist, was den Content-Aufbau der Seiten betrifft, weil er nicht so viele unglaubliche Diffs baut und deswegen eben die Basis setzt dafür, dass Page-Builder sterben werden. Ihr wisst, es musste kommen. Es musste kommen. Und zwar, der Hintergrund ist, um das HTML aufzubauen, braucht halt Elementor extrem viel. Und es erinnert mich immer wieder, wenn ich das höre, habe ich so eine kleine Stimme vom Sven im Kopf, der sagt, ach, dieser Gutenberg, er regt mich so unglaublich auf. Ich weiß nicht, wo ich hinfassen muss, um etwas anzufassen, um etwas zu ändern.
Ja.
Und dann denke ich mir so, warum kann das Elementor so gut? Und dann höre ich halt, Elementor macht irgendwie das Doppelte oder das Dreifache an Diffs und an Elementen um ein Element herum. Und ich denke mir so, vielleicht liegt es genau daran.
Nee.
Und
nicht, das ist Backend. Das ist Backend, das sind Diffs, die sind sowieso da. Also das ist Quark. Der Container ist ja auch im Backend da. Egal. Daran liegt's nicht.
Genau, das fiel mir bloß auf, dass das vielleicht damit zu tun haben kann. Auf jeden Fall war das eben die Aussage gewesen auf Tavern, dass der Blog-Editor immer schneller wird, immer besser wird und dadurch den Page-Bildern immer mehr quasi die Basis abgreift, weil er eben immer mehr machen kann und eben von der Performance her halt auch ziemlich schnell ist. Und das kam halt im direkten Vergleich, war halt jemand aus der Community, der sich dann eben da mal der die Webseite nachgebaut hat. Zum Beispiel war das eine Person gewesen, die sind von Seamforest, sind die auf ihre eigene Seite gegangen, um ihr Produkt zu verkaufen und haben dann wurde es plötzlich sehr wichtig, dass ihre eigene Seite relativ schnell ist. Das heißt, sie haben ihre eigene Seite mal eben mit Gutenberg dann gebaut und das war auch es war wirklich ein großer Sprung. Und das, was eine andere Person geschrieben hat, ist, dass es immer ein Problem gibt, für diese Person war es nicht möglich, mit Elementor eine Seite zu bauen, die im Google Lighthouse auf Mobil und Desktop beides sehr große Werte erreicht, sondern nur mit dem Blog-Editor war es quasi möglich, eine sehr hohe Zahl für Mobile zu bekommen. Ist, wie gesagt, jetzt nicht eine repräsentative Aussage, aber es war sehr interessant, quasi zu sagen, jemand, der sich mit diesem immer wieder beschäftigt und sagt, ja, der Blog-Editor ist toll, aber sobald man damit aktiv arbeiten will, wird es irgendwie mäh und dann nimmt diese Person doch wieder Elementor. Da war es halt interessant, mal zu hören, zu sagen, okay, wenn ich aber Performance und Mobile brauche, dann ist quasi für mich der Blog-Editor quasi nicht von der Hand zu weisen. Und es kam noch mal ein Einschub rein, dass hier ab Mai diesen Jahres soll ja der Mobile Index oder sollen ja die Core Vitals von Google, die sollen ja ab dem Mai, glaube ich, sollen die in die Suchbewertung quasi mehr einfließen. Und ab dann ist es quasi ganz wichtig, dass die Webseite performancemäßig nicht aus dem letzten Loch pfeift, weil das eben dann wiederum negative Auswirkungen auf den Google-Index haben kann. Das heißt, das war auf jeden Fall sehr spannend, mal den Zusammenhang da zu hören.
Ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, woran das jetzt mit der Performance liegt, dass die anderen da deutlich langsamer sind. Also wie die die erstellen, weil ich meine, letzten Endes, was macht Gutenberg? Gutenberg speichert den ganzen Kram, der hinten erstellt wird, einfach als HTML wieder ab. Es vom Prinzip her macht sich Gutenberg ja letzten Endes eigentlich nur im Backend wirklich bemerkbar. Und im Frontend ist es, wie gesagt, einfach nur ein Datenbankeintrag, der ausgegeben wird. Also von daher.
Ja, trotzdem haben die Browser haben das Problem, dass sie diesen Diff-Friedhof, der da quasi mitfliegt bei den ganzen anderen Editoren, dass der halt quasi von dem Browser trotzdem erkannt werden muss und der muss es halt malen, was da steht. Und wenn da halt quasi nur steht, bei Gutenberg zum Beispiel, hier ist eine H1, hier ist ein P und geht los. Und bei dem anderen ist halt Diff Span. Und dann braucht halt der Browser trotzdem ein Stück länger, um das halt zu machen. Und das würde ich meinen, zieht sich halt dann quasi fürs Mobile quasi, weil du auf dem Mobile-Gerät hast ja noch weniger Power als auf einem Desktop-Gerät. Das kann sich halt dann dort auswirken.
Ich denke mal, der Unterschied ist ein anderer Blickwinkel, der sich so das letzte Jahr oder die letzten ein, zwei Jahre etabliert hat. Früher hat man bei Geschwindigkeit eigentlich nur auf so Sachen wie Time to First Byte und so geachtet, nach dem Motto, wann kommen die Sachen ran und wie viel kommt dann an Volumen ran. Da tun sich, glaube ich, Gutenberg und viele andere Page-Builder und insbesondere Elemente nicht viel. Inzwischen ist aber die Betrachtung auch angestoßen durch die Google-Messmethoden. Ja, eher, wie lange braucht es, bis die Seite interaktiv ist, bevor alles vernünftig funktioniert? Und da macht es einen Unterschied im Browser-Rendering einfach. Je mehr ich das verschachtle, je verschachtelter der Doom ist, also sprich, je mehr Diffs ich ineinander verschachtle, in dem Fall auch, desto länger braucht's. Und das ist tatsächlich auf einigen ein limitierender Faktor. Und da merkt man den Unterschied. Also ich habe es auch nicht glauben wollen, als mir das erste Mal das einer erzählte. Aber ich habe es inzwischen auch von mehreren SEOs gehört, dass das durchaus einen Unterschied macht, auch in der Geschwindigkeit. Und von daher hat mich der Artikel jetzt da auch nicht überrascht. Und dazu kommt auch, das muss man auch dazu sagen, ich höre inzwischen auch von einigen, ich sag mal Elementor-Fanboys oder Elementor-Nutzern, dass sie jetzt mal versucht haben, mit Gutenberg zu arbeiten und festgestellt haben, es gibt eigentlich nicht mehr viel oder so gut wie nichts mehr, was man mit Elementor, aber nicht mit Gutenberg machen kann. Mhm.
Also für mich war das mit der Verschachtelung, nur das hätte ich jetzt nicht gedacht, vor allem, weil es auch nie so ein Ding war, was jetzt irgendwie angemeckert wurde, irgendwie großartig jetzt. Also die meisten Sachen, die, wenn ich beispielsweise den Check bei Google gemacht habe, dann bei PageSpeed Insights oder so, waren ja eigentlich eher nach dem Motto, pass auf, die Bilder sind zu groß, da wird zu viel unnötiges CSS geladen und so weiter. Aber das mit der Verschachtelung ist mir neu. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass auf jeden Fall Elementor eine schlechte Verschachtelung macht. Also viel zu viel
HTML-Code. Oh ja, mies. Okay.
Ja.
Das, was ich von Elementor gehört habe oder gesehen habe, ist halt, da hatte, wie gesagt, mal der Bego hat mal was gepostet vor einer Weile auf Twitter, und da hat er halt quasi geschrieben hier, wenn du quasi, ich weiß gar nicht, was es war, hier finden sie diesesjenige oder sowas war es. Da waren zwei Wörter. Und also zwei Sätze, und da hat er mal gezeigt, so sieht's bei Gutenberg aus und so bei Elementor. Bei Elementor war einfach nur unglaublich viel drumrum.
Wobei, man muss beim Gutenberg aber ein bisschen aufpassen, das HTML wird natürlich von den Plugins bestimmt, ne? Also welches dann gespeichert wird. Also da sollten sich dann die Leute, bis auf natürlich Sachen wie jetzt hier, die jetzt in WordPress schon enthalten sind, aber wenn so ein eigener Blog kommt, der kann natürlich dann auch einiges Unnötiges haben. Aber dieses grundsätzliche HTML ist da schon mal besser.
Genau. Und das hat sich halt, das war halt so der Tenor, den ich so mitgenommen habe. Und ich sag mal so, deine Probleme, die du jetzt gemeldet hast mit dem Bilder sind zu groß, die sehen wir da einfach mal als schon gelöst an. Dass wir sagen, okay, nachdem wir das gemacht haben, also nachdem das, was die User normalerweise falsch machen, das ist schon gelöst. Jetzt geht's nur noch darum, wie quasi die Grundlage der Seite aussieht, weil das Problem ist ja, wenn dein HTML zu komplex ist oder halt den Browser ein bisschen zu sehr beansprucht, dann ist das halt nicht nur auf der einen Seite mit dem großen Bild so, sondern es ist halt auf jeder Seite schlecht. weil es halt immer quasi grundsätzlich so ist. Das heißt, für mich ist quasi der, für mich ist die Quintessenz an der Stelle, was wird Mai diesen Jahres passieren mit allen Elementor-Seiten, wenn sie quasi, wenn die Core-Vitals drin sind? Weil, wie gesagt, der, ich lese gerade aus dem Artikel vor, der WordPress-Developer Munir Kamal hat die Elementor-Homepage in Gutenberg nachgebaut und das HTML-Markup war bei Elementor 356 Diffs gegenüber 77 in Gutenberg.
Ist ein klitzekleiner Unterschied.
Genau, also das resultierende HTML, was rauskam, oder Lines of Code, waren 99 Kilobyte gegenüber 28 Kilobyte.
Also ich weiß
also noch, das ist halt so der Unterschied.
Das erste Mal hatte mir, glaube ich, die Simone Sarotnik, also so eine SEO-Expertin aus dem Düsseldorfer Bereich, das mal letztes Jahr erzählt. Und ich war am Anfang auch skeptisch nach dem Motto, kann das so einen Unterschied machen? Aber sie hat es dann auch genauso erklärt und inzwischen höre ich es auch von anderen SEO im SEO-Bereich Tätigen, dass es tatsächlich wohl einen Unterschied macht. Also in dem Bereich wird im Moment Gutenberg wohl sehr stark bevorzugt.
Ja, dann sollten wir mal den Mai abwarten, oder?
Ja, am besten, wenn ihr Elementor habt, wartet nicht auf Mai. Guckt euch das jetzt an.
Ja, mehr kommerzielle Möglichkeiten für WordPress-Theme-Autoren, Robert. Da hast du noch was mitgebracht.
Genau, das war so ein Gespräch zwischen mir und dem Udo basierend auf einem Tavern-Eintrag, wo es darum ging, dass halt so die Geschichte der WordPress-Themes und dass die eben vor 10 Jahren eben haben Themes noch gepunktet, indem sie gesagt haben, hier mit mir du hast so und so viele Shortcodes mit mir und kannst quasi ganz viele flexible Sachen machen und eben was diese Möglichkeiten in der Zukunft für Theme-Autoren haben, um eben dort kommerziell quasi noch eben einen Vorteil zu haben gegenüber dem Core-Markt. Und es ist auf jeden Fall ein interessanter Artikel, den man sich mal anschauen kann, im Sinne von was ist im Markt passiert, was ist mit Genesis Blogs in Gutenberg Hub und so weiter und so fort. Was sind so die Möglichkeiten, die da existieren und was kann man da machen und wie kann man quasi wie ist es schön im Artikel, das traditionelle Theming wird in die Nicht-Existenz sich verwandeln. Themes werden sterben. Und steht hier, ich lese nur vor. Und für mich ist quasi der große Punkt, für mich ist der riesengroße Punkt für die Zukunft. Jeder, der jetzt aktuell einem Kunden hilft, Webseiten zu bauen, das wird mehr Fokus werden. Consulting wird das Riesending in ein paar Jahren werden, weil die Umsetzung allgemein kann wirklich von jedem erfolgen. Das heißt, es wird immer einfacher werden, in Siemens zu setzen. Das Einzige, womit man quasi punkten kann als Freelancer, der anderen Leuten hilft, Webseiten zu machen, ist, indem man quasi consultingmäßig dem Kunden erklären kann, wie schreibt man Content, wie muss es angeordnet werden, wie ist die gute Ansprache für die Zielgruppe, das heißt auch Zielgruppenfokus macht da unglaublich Sinn für Freelancer oder für kleinere Agenturen, sich darauf zu fokussieren und die Finger einfach vom ich muss wissen, wie ich ein Theme oder ein Plugin baue. Das wird in den nächsten Jahren immer, immer, immer unwichtiger und es geht nur noch darum, finde ich das richtige Basis-Theme für die Umsetzung, für die jeweilige Kunden Zielgruppe, für die Nische. Was muss ich da anpassen? Kenne ich die Blöcke und Plugins, die ich brauche, um die Webseite so hinzukriegen, dass der Kunde die benutzen kann. Ich denke für mich, das ist der riesengroße Fokus für den meisten Markt im WordPress-Bereich und eben immer weniger dieses, ich muss jetzt hier in H1 schreiben, ich muss jetzt da dieses machen. Das wird halt meiner Meinung nach immer weniger wichtig werden in den nächsten Jahren.
Ja, also die Programmierung selber wird wahrscheinlich weniger werden, weil es einfach komplizierter wird. Das ist so ein bisschen mein Hintergedanke, weil einfach, um manche Dinge zu machen, um Inhalte reinzubekommen, um Gutenberg-Block zu bauen, das ist halt nicht ganz ohne. Da muss man JavaScript können, HTML können, man muss sich mit den ganzen mit der Software halt eben auskennen, NPM und so weiter. Da kommt schon einiges mehr dazu als früher. Früher hat man einfach gesagt, ja gut, guck mal, hier ist eine PHP-Datei, da ändere ich mal kurz dies und jenes dran irgendwie, pack das vielleicht noch mit da rein und mache noch eine neue dazu. Das war ein sehr übersichtliches System. Das ist, glaube ich, eher der Punkt, wo man natürlich dann jetzt auch dadurch, dass man dann Blöcke hat, die man ja viel flexibler einsetzen kann, natürlich dann dahin übergeht. Das Bauen wird es aber trotzdem weiter noch geben. Es ist vom Prinzip her, wenn man sich das mal anguckt, das sind super viele Seiten, die jetzt auch gerade aus dem Agenturbereich kommen, sind ja auch vom Prinzip her nicht anders als zusammengeklickt. Und wenn sie dann immer nicht weiterkommen, dann suchen sie sich noch einen Entwickler, der das halt eben für die umsetzen kann. Wenn es dann komplizierter wird, wenn es wirklich in den Code reingeht. Ich glaube gar nicht, dass sich das so stark ändern wird, also von dem Markt her. Ob das jetzt sich so sehr ins Consulting verlagert, ich glaube, das ist schon da durch die Agenturen und die bauen halt ziemlich viel selbst und ziemlich viel mit Click and Drop und bis jetzt mit Page-Bildern, was dann zukünftig durch Gutenberg halt natürlich dann weiter fortgesetzt wird. Aber ich glaube, der ist schon so da, der Markt, so wie du das sagst, dieser Consulting-Markt, der ist nie weg gewesen.
Ich denke auch mal, man kann natürlich sagen, immer wie Robert es so gerne sagt, Themes werden sterben. Man kann aber auch sagen, Themes werden sich ändern, sie werden andere Funktionen bekommen und es wird aber auch wieder neue Märkte geben, eben für Consultants, die sich mit Themes auskennen. Und das ist halt der Wandel, in dem wir im Moment stehen. Also das ist auch, was dieser Artikel im Endeffekt auf WP Tavern macht. Er drückt es halt in der positiven Richtung aus, nach dem Motto, ja, ihr werdet nicht mehr eure Themes so wie früher machen können. Es ist auch, da hast du recht, Sven, es ist mehr Arbeit. Ne? Es reicht halt nicht mehr aus, dass ich Sachen im Frontend style. Ich muss die ganzen Styles auch genauso dann fürs Backend übernehmen, damit sie im Blog-Editor auch entsprechend sichtbar sind und so weiter. Aber es gibt dafür auch halt neue Opportunities, neue Möglichkeiten. Ich muss mich nur als bisheriger Theme-Autor entsprechend halt dann tatsächlich umstellen. Ich darf mich nicht auf meinen bisherigen Lorbeeren ausruhen.
Also genau, also ich sehe es halt eben, es wird auf jeden Fall für die Programmierer auf jeden Fall komplizierter und es geht deutlich tiefer in die Materie, als das vorher der Fall war. Das geht nicht mehr so wie früher. Dafür kann man dann umso mehr im Frontend machen. Gut, einen letzten Punkt mit Recht im Podcast. Udo, du hast uns auch wieder was mitgebracht.
Ja, diesmal allerdings nicht zum deutschen Recht, sondern diesmal geht es um amerikanisches Recht, um genau genommen um amerikanisches Kartellrecht. Da steht Google gerade unter Beschuss. Es gibt mehrere neue Antitrust- oder Kartellklagen gegen Google. Teilweise von Bundesbehörden, also von Attorney General eingebracht, teilweise von den Bundesstaaten. Und eine dieser Verfahren, dieser drei größeren Verfahren, betrifft tatsächlich auch etwas, was hier auch schon öfter Thema war, nämlich AMP. Das liegt einfach daran, AMP, also Accelerated Mobile Pages, akzeptieren ja zum Beispiel nur JavaScripts, die im Endeffekt von ihnen von dem Projekt freigegeben wurden, plus paar Tracking-Skripte. Und sie akzeptieren in dem Bereich natürlich dann auch nur bestimmte Werbenetzwerke, mit denen man seine Seiten monetarisieren kann, und das ist natürlich insbesondere das Google-Netzwerk. Und wie gesagt, dadurch, dass es da JavaScript-Beschränkungen gibt, sind auch viele andere Werbenetzwerke ausgeschlossen. Also da gibt es im Moment ein Verfahren, wo Google sehr massiv in die Bredouille kommt. Was dann wohl auch erklärt, warum Google bei AMP letztes Jahr so einige Änderungen vorgenommen hat. Ne, dass es jetzt halt nicht mehr verpflichtend ist für Google News. Das war ja eine Zeit lang auch, wenn man in Google News oben in die Rotation reinkommen wollte, dann ging das nur, wenn man eine AMP-Seite hat. Das ist ja inzwischen nicht mehr erforderlich und so Sachen mehr. Unter dem Gesichtspunkt dieses Kartellverfahrens wird dann auch klar, warum es so ist. Das heißt aber auch andersrum, es wird wohl noch, naja, das wird wohl noch ein, zwei Jahre laufen, mindestens wird es wohl so bleiben, aber wie es danach weitergeht, warten wir mal ab.
Okay. Ja, es ist halt die Frage, ist überhaupt so generell, wie es dann für AMP aussieht. Also ich meine,
ja, AMP an sich hat ja sicherlich seine Berechtigung, zu sagen, wir wollen Seiten beschleunigen, indem man bestimmte Best Practices und so weiter vorgibt, ist ja sinnvoll. Ob einige Sachen in AMP auch wirklich sein müssen, wie gewisse Beschränkungen, sei jetzt mal dahingestellt, sollen Techniker entscheiden, ist nicht mein Thema. Aber an ein paar Stellen ist sicherlich die Frage, wie es weitergeht, ja klar. Und da werden sicherlich auch noch einige Änderungen erfolgen, zum Beispiel was Werbenetzwerke und sonst was betrifft.
Ja, ich habe es ja selber nie eingesetzt, wirklich irgendwie. Also von daher, also ich habe das immer gesehen, dass es mal diese schöne Blitz gab, irgendwie bei der Mobilansicht, wenn man dann eine AMP-Seite hatte und so weiter. Aber ich meine, prinzipiell ist das ja auch wieder so eine Sache, die so irgendwie ja, vom Kern weggeht irgendwie so. Also, es macht eigentlich deutlich mehr Sinn, halt eben mit den bestehenden Techniken, die jeder anwendet, irgendwie so ein bisschen, das da ein bisschen die Leute hinzubringen, dass es schneller geht, anstatt dann da irgendwie so ein eigenes Ding aufzumachen. Ich meine, es geht halt um Google. Es gibt auch noch andere Suchmaschinen oder andere Möglichkeiten, wie ich auf Inhalte draufkomme. Es gab ja auch von Facebook hatte auch mal diese Pages gehabt.
Die Instant Pages, ja.
Ja, genau.
AMP war ja eigentlich eine Antwort auch auf diese Instant Pages. Man muss natürlich sagen, AMP, ich meine, was zum AMP-System ja auch immer dazugehörte, Google sagte immer, AMP-Seiten sind wer weiß wie schnell. Das lag natürlich auch dran, dass Google die für, zumindest für seinen News-Bereich ja auch auf seinen eigenen Servern hostete. Und wenn man in Google News dann halt, bevor man das ausgewählt hatte, war das schon im Hintergrund vorgeladen. Also da ist natürlich auch ein bisschen getrickst worden von Seiten von Google. Und es ist ja bis heute auch so, geht mal auf Google News und ruft mal so, entsprechende AMP-Nachrichtenportale auf, also Nachrichtenportale, die AMP benutzen, dann landet ihr meistens nicht direkt bei Spiegel oder wem, sondern auf einer Subdomain von Google, die das dann über ihre eigenen Server abwickeln.
Ja, eben, das halte ich sowieso für problematisch, weil eigentlich ich als Seitenbetreiber habe ja erstmal in erster Linie kein Interesse, meine Inhalte irgendwie an Google abzutreten irgendwie. Das passiert ja dann technisch gesehen, dass ich die da einfach rüberschiebe oder an Facebook. Und dann habe ich ja, weil ich habe ja dann die Gewalt nicht mehr darüber. Das reizt mich ja nur, das zu tun, damit wenn ich dann beispielsweise so Sachen habe, wie zum Beispiel, man zwingt mich dann halt eben, um in den Suchergebnissen zu erscheinen, das zu benutzen, das ist halt natürlich klar. Ne?
Ja. Gut, das ist ja dem. Da muss man halt sehen, viele Nachrichtenportale leben von Google News. Ja. Also entweder von denen, die sofort auf dieses eine Nachrichtenportal immer wieder zugreifen und ansonsten von sehr viel auch von Google News, weil die halt viele Portale aggregieren und man dann da aussucht. Wenn man da bisher prominent vertreten sein wollte, musste man dieses AMP einsetzen. Man hatte keine andere Chance. Was dann auch gleichzeitig immer hieß, man lief über die Google-Server, hatte also auch nicht mehr unbedingt die Tracking-Möglichkeiten. Und wenn man die Seiten finanzieren wollte mit Werbung, was ja nun auch jeder Verlag tun musste, weil irgendwo muss er ja auch seine Gelder zahlen, dann ging das nur mit dem Google-Werbenetzwerk. Also ne, das war eigentlich der Gewinner dieser ganzen Geschichte war immer Google. Und da ist dann durchaus die Frage, ob das so bleibt. Da habe ich meine Bedenken.
Ja, ich bin sowieso mal gespannt, so in nächster Zeit, was da noch so passiert irgendwie. Also gerade gegen die großen Firmen steht ja momentan auch so einiges an. Die schienen auch sehr in der Kritik halt eben irgendwie ihre Marktmacht auszunutzen. Also da wird mit Sicherheit noch einiges passieren.
Ja. Warten wir es mal ab.
Warten wir mal ab. So. Jetzt kommen wir von den großen bösen Firmen zum Tellerrand. Ich habe mal ein bisschen was rausgesucht, was jetzt nicht wirklich was mit WordPress zu tun hat, zumindest nicht direkt. Nämlich in den letzten Wochen ist dann auch nämlich noch Vue.js 3.0 rausgekommen. Das wollte ich nochmal hier im Tellerrand erwähnt haben. Da gibt es nämlich eine neue Composition API. Es ist deutlich weniger Code, der geladen werden muss. Es gibt eine deutlich bessere Performance und noch weitere Funktionen wie die Teleport-Funktion. Aber wer das alles wissen will, sollte einfach mal bei uns in die Shownotes reingucken, das habe ich dann wieder verlinkt. Guckt euch das dann mal an, wenn ihr interessiert dran seid und jetzt nicht gerade React macht oder vielleicht auch immer euren
Horizont. Du meinst, dass ich gerade WordPress macht.
Genau, von React gab es jetzt in letzter Zeit nichts Neues, deshalb jetzt erstmal Vue.js, ich bin ja sowieso persönlich selber kein Freund sowohl von Vue.js als auch von React irgendwie, weil ich mag dieses Code-Kuddelmuddel nicht. Also von daher so HTML und JavaScript in einem. Also es heißt ja nicht HTML. Wie heißt es bei React noch? Ich habe es schon wieder vergessen.
Ja, dann fork doch React und mach's in Vanilla JavaScript.
Ja, genau. Spaß. Ich mache jetzt mein eigenes React auf. Ich habe ansonsten auch nichts zu tun. Genau, wir forken React. Nee, es gibt ja auch noch andere Systeme, die gut funktionieren. Also ich finde Angular.js sehr hübsch, aber das nur mal am Rande. Das war's auch jetzt mit dem Tellerrand. Dann kommen wir mal zu den Terminen. Robert, du hast uns das WordFest mitgebracht. Was ist das?
Genau, ich habe euch das WordFest mitgebracht. Genau. Und zwar ist das WordFest der erste Event im Jahre 2021 in der WordPress-Community. Das ist ein Event organisiert von den netten Menschen vom ehemaligen, jetzt komme ich gerade jetzt spontan wirklich nicht auf den Namen, und zwar waren das die Big Orange Heart, genau. Das waren die WP und Up, die früher mal quasi die Mental Health als Ziel haben, und die haben sich ja umbenannt auf Big Orange Heart, weil sie halt mehr als nur WordPress machen. Und die haben jetzt einen Event quasi am 22. Januar gelauncht, frei quasi für jeden, der mitmachen will. Und es geht von WordPress mit Progressive Web Apps und dann rüber zu Growth Mindsets und anderen Sachen. Und SEO ist halt ein sehr breit gefächertes Thema, auch mit E-Commerce und Ähnlichem, aber eben auch sehr viel mit Selbsterkennen, also mit auch ein bisschen quasi so, wie man eben selber auch miteinander, also mit selber quasi mit sich selber auch klarkommt. Also nicht so viel, aber eben wirklich mehr als in normalen WordCamps halt der Fokus auch auf die Menschen. Zum Beispiel der erste Vortrag ist Sell by Helping. Das heißt, da ist wirklich, gibt es eben sehr viele Themen. Ist der erste WordPress-spezifische Event, aber nicht organisiert von der WordPress-Community, sondern eben von einer Organisation, die der WordPress-Community nahesteht. Und deswegen gibt's da eben auch so nicht so viel Code of Conduct, also nicht so viel Werbung. Also es gibt ein kleines bisschen mehr Werbung, weil eben auch die Stage zum Beispiel ist die GoDaddy Pro Stage, gibt's dort, wo es eben um Themes Layout geht, um wie man erkennt, dass man gehackt wurde von jemanden aus dem Sucuri Team. Das heißt, das sind auch sehr sehr spannende Themen. Das heißt, falls ihr den 22. Januar noch nichts vorhaben solltet, schaut euch das an, wäre auf jeden Fall interessant und könnt eben dort dementsprechend mitmachen und euch anschauen, was da für euch interessant ist. Es sind 48 Sessions über 24 Stunden, das heißt, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und das zweite, worauf ich hinweisen will, ist ein offizieller Event von der WordPress-Community, nämlich das
Vielleicht WordCamp noch
India.
Zum WordFest noch zwei Hinweise. Erstens wordfest.live, findet man die Seite mit dem Programm, und die Teilnahme ist kostenlos. Das sollte man dabei auch sagen, weil es ja nun privat organisiert ist.
Genau. Was wird eben von Sponsorengeldern bezahlt? Genau. Genau, das zweite wäre das WordCamp India. Das findet am 30. 1. Und 14.02., jetzt habe ich mich jetzt gerade verguckt, die waren noch Ende des Monats. Genau, das findet Ende des Monats findet der Event statt. Das heißt, das ist auch für euch quasi interessant, falls ihr wieder sehen wollt, was so in der WordPress-Community abgeht. Und wie gesagt, das ganz Spannende eben, was macht die Community da in der indischen Zeitzone, was gibt's da für interessante Sachen zu sehen. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch quasi kostenloser Event und könnt ihr, wie gesagt, schauen, ob das für euch interessant ist. Die suchen aktuell noch, die haben aktuell noch Workshops gesucht, aber ich glaube, das ist schon vorbei. Das heißt, da einfach schauen, ob ihr quasi Zeit habt und eben euch dafür quasi Tickets holen und euch dann den Event anschauen.
Sehr schön. Gut, dann komme ich jetzt zu den Meetups. Da fangen wir mal am 19.01. an mit dem Meetup in Mannheim um 19 Uhr. Dann auch um 19 Uhr am 19.01. ist das in Würzburg. Also wie gesagt, aus Würzburg und aus Mannheim. Das wird nicht vor Ort stattfinden. Wie gesagt, also alles Online-Events. Dann noch das am 20.01. um 19 Uhr das WP Meetup aus Aachen mit dem Thema Multisite und AMP. Ja, wo wir schon mal beim Thema gerade waren, könnt ihr euch das dann auch nochmal anschauen. Dann das WP Meetup in Nürnberg am 21.01. um 19 Uhr mit, wie man Abos mit WooCommerce verkaufen kann. Dann am 26.01. das WordPress Meetup aus Hamburg, leider noch kein Thema. Am 28.01. das Meetup aus Bern mit dem Thema Was gibt es Neues in WordPress 5.6. Und am 3.02. noch das Meetup aus Bonn mit dem Thema WordPress und das Open Web. Also da ich ja weiß, wer daran beteiligt ist. Worum geht's denn da, Udo?
Da geht's um das Indie-Web. Es gibt ja nicht nur Twitter und Facebook, sondern es gibt ja auch eine ganze Reihe Portale noch jenseits dieser großen kommerziellen Social-Media-Seiten, die versuchen, das Ganze wieder eher in die Hände auch der Teilnehmer zu legen. Hier unser Thema wird mit dem Matthias Pfefferle, der in dem Bereich ja sehr aktiv ist, ist einfach die Frage, was kann man da alles machen mit seinem eigenen WordPress-Blog auch im Mittelpunkt als Zentrale, also um selber auch Herr seiner eigenen Beiträge zu sein und sie trotzdem vernünftig weit streuen zu können. Also ich denke mal, für viele, die sehr interessant, einfach für die Frage auch, wie erreiche ich viele Leser, ohne dass ich jetzt großartig meine Beiträge nur noch auf Facebook einstelle.
Ja, also wo Facebook ja wahrscheinlich auch irgendwann bald mal tot ist oder noch aus Leuten hasserfüllten Menschen besteht.
Das wäre kein Verlust.
Das wäre nicht unbedingt ein Verlust, nee, das ist richtig. Was ist eigentlich mit, also wenn wir jetzt schon bei Terminen sind, Udo, machst du eigentlich noch deine Termine hier, beziehungsweise deine Veranstaltung zum Thema Recht?
Ja, da gibt's sogar, okay, Werbeblock. Da gibt es auch inzwischen eine ganze Reihe neue Termine, seminare.webjustiz.de. Da sind die Termine für das erste Halbjahr inzwischen alle angezeigt. Ein bunter Strauß an Seminaren, meistens so von 1 bis 3 Stunden, je nach Thema, von speziellen Themen für Webentwickler über Website-Hoster, Betreiber, bis hin auch zu Existenzgründern, also ne, Fragen des Urheberrechts, Fragen, was muss ich machen, wenn ich eine neue Existenz gründen will, woran muss ich denken, ein bunter Themenstrauß, guckt es euch einfach mal an und da ist sicherlich was für euch dabei.
Also die URL war nochmal?
seminare.webjustiz.de.
So, Werbeblock beendet. Gut, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute, falls sich noch jemand von euch beiden was hat. Gut, das hört sich danach an. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall auf Twitter tun. Ja, auf diesem totgesagten Facebook sind wir dann auch noch. Und ansonsten geht einfach auf wp-sofa.de oder kommt auf Apple und bewertet in der Podcast-App unseren Podcast. Da freuen wir uns sehr drüber, weil es hilft uns natürlich auch, gefunden zu werden bei Apple. Also von daher, ja, kommt vorbei. Ansonsten wünsche ich schöne 2 Wochen bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.